Einen schönen guten Abend im Weltinnenraum. Ich begrüße Sie bei unserer heutigen Ausgabe von Radio Enlighten Next. Mit mir im Studio ist Frau Nadja Rossmann. Hallo Nadja, schön, dich hier zu haben.
Einen schönen guten Abend.
Nadja, wir sprechen heute über den Weltinnenraum. Und der Grund oder ein Grund, darüber zu sprechen, ist, wir haben in den letzten 3 Monaten in der Redaktion von unserem Magazin Evolve uns intensiv von den verschiedensten Perspektiven her diesem Thema gewidmet. Und das Magazin, das Evolve-Magazin mit dem Titel Weltinnenraum, Denken, Fühlen, Intuition, so lautet der Untertitel, ist jetzt auch gerade rausgekommen. Das heißt, es sollte bei den Abonnenten schon sein. Am Kiosk wird es erst nach Ostern sein. Und wir haben uns gedacht, dass es spannend ist, auch einfach dieses Thema hier gemeinsam noch einmal auch im Gespräch zu erörtern, weil zumindest mir ging es so, aber ich vermute uns allen, also in der Redaktion, das bist du und der Mike Kauschke und auch die Elisabeth Diebold, wir haben das in der Redaktion hier gemeinsam wirklich auch viel diskutiert. Ich glaube, dass da auch sehr viel Erkenntnisgewinn für uns alle dabei ist, was denn mit diesem Weltinnenraum wirklich gemeint ist und wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass es nicht nur einen Weltaußenraum gibt, sondern auch einen Weltinnenraum und dass der sehr viel mit uns zu tun hat.
Ja, und vielleicht auch, dass der Weltaußenraum eigentlich den Innenraum atmet.
Dass der Weltaußenraum den Innenraum atmet, ja. Er atmet und er atmet ihn durch uns. Wir sind in einem gewissen Sinn wahrscheinlich das Atmungsorgan. Du hast ja auch in deinem Artikel so etwas wie eine kurze Geschichte der Emotionen geschrieben. Warum hast du das geschrieben und was hat das mit unserem Thema zu tun?
Ja, die Emotionen sind eigentlich die spannendste Sache in unserem menschlichen Dasein überhaupt, weil letztlich haben wir ja unser Selbstgefühl. Das, was uns selbst so vital fühlen lässt, passiert ja häufig vordergründig über unsere Emotionen. Aber wenn man sich das Thema dann nur ein bisschen genauer betrachtet, dann merkt man sehr schnell, dass Gefühle ohne Denken eigentlich gar nicht wirklich fühlbar sind. Also das war für mich, obwohl ich es irgendwie kognitiv auf eine gewisse Weise schon geahnt oder vielleicht sogar gewusst habe, war das für mich eine ganz tiefe Erkenntnis. Weil wenn man sich mal versucht heranzuholen, was im Fühlen in einem selbst passiert, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Wahrnehmung eines Gefühls eigentlich ein Gefühl überhaupt erst zum Gefühl macht. Ansonsten wäre es nur ein Impuls. Und erst wenn man dem, was in einem selbst sich bewegt, resoniert oder auch vielleicht Verwerfungen hervorruft, wenn man versucht, es zu fassen, sich selbst zu erklären, vor sich selbst auszudrücken, wird es überhaupt zu einem differenzierten Gefühl und nicht nur zu einem Impuls, der einen völlig unwissend irgendwie durchschüttelt.
Es ist schon mal sehr spannend und aufs Erste auch überraschend, wenn du sagst, dass wir ohne unser Denken unsere Fühle gar nicht Gefühle gar nicht fühlen können. Das ist schon mal wert, das zu wiederholen, weil da unheimlich viel drinnen steckt. Und ich glaube, von den verschiedenen Autoren des Magazins wird das von verschiedener Seite her wirklich auch beleuchtet, weil das zumindest für mich auch eine tiefe Einsicht war zu sehen, dass unsere Gefühle, die wir wahrnehmen, zum Beispiel der leicht erhöhte Pulsschlag, wenn man auf Sendung geht, kurz vor einer Radiosendung, ohne einer kognitiven Erfassung, dass wir hier eine Radiosendung machen, dass wir hier ein Publikum haben von 500 Leuten, die uns zuhören, dass ohne diesen wirklich gedachten Bezug zu der Situation, in der wir sind, auch das Herzklopfen nicht haben würden. Das heißt, es gibt schon auch einen oft nicht bedachten Zusammenhang zwischen Gefühlen und Gedanken, der es wert ist, nachzugehen, weil die Entwicklung unserer Gefühle auch sehr viel damit zu tun haben, wie viel Realität wir auch gedanklich halten können. Wenn wir es nicht verstehen würden, dass wir hier nicht nur in so silberne, komische Dinger hineinsprechen, sondern dass es hier eine, dass das Mikrofone sind und dass dies eine Übertragung ist und dass das gehört wird und dass da Menschen sitzen, wenn wir das nicht verstehen würden, wären wir zu diesem intuitiven, gefühlten Response, den wir haben, hier im Studio zu sitzen und miteinander zu sprechen, nicht in der Lage.
Ja, und da ist auch so ein Moment dabei in diesem Erkenntnisprozess, der ja eigentlich für die Menschheit als emanzipatorisches Moment überhaupt erst Entwicklung möglich gemacht hat. Weil wenn ich mal bei dem Herzklopfen bleibe, solange ich das nicht einordnen kann, reagiert mein Organismus impulsiv. Ich kann mir überlegen, Flucht, Tod stellen, in Deckung gehen. Aber da ist kein Handlungsspielraum, sondern es ist eine direkte Reaktion. Und wenn ich das nächste Mal Herzklopfen habe, wird sich dasselbe Muster wieder abspielen. Aber wenn ich keinen denkenden Zugang dazu finde, kann ich mich dazu nicht wirklich verhalten, sondern kann nur reagieren. Und wenn man sich das mal bewusst macht, was das wirklich bedeutet, weil zum Beispiel differenziertere Gefühle wie Angst oder auch Freude setzen ja immer schon voraus, dass ich zum einen etwas in mir wahrnehme, also irgendeine grundständige Reaktion, würde ich es mal nennen. Das kann Herzklopfen sein, das kann das Gefühl sein, das Herz weitet sich in Freude und Verbundenheit. Das ist vollkommen gleich. Aber diese innere Wahrnehmung für sich bedeutet ja erstmal nichts, sondern sie gewinnt erst dann Bedeutung, wenn ich ihr in irgendeiner Form eine solche zumessen kann. Und dazu muss ich sie von anderen Dingen erstmal unterscheiden können.
Ja, lass mich das auch noch einmal wiederholen, weil ich das so spannend finde und weil es so leicht ist, darüber hinwegzugehen. Man kann es ja auch gar nicht direkt ausdrücken, als du es gesagt hast, dass die Gefühle erst Bedeutung gewinnen, wenn wir ihnen Bedeutung geben. Das heißt, wenn wir sie deuten. Ein Herzklopfen, ein Freude, Sehnsucht, Verlangen, Angst, Gelassenheit, Angespanntheit bekommen ihre Bedeutung durch unsere Fähigkeit, sie zu deuten. Zudem brauchen wir die Entwicklung eines Verständnisses der Welt, in der wir sind. Einer der spannendsten, und ich glaube, es ist überhaupt einer der spannendsten Artikel im ganzen Magazin, also in einer gewissen Weise ist es vielleicht sogar das Herzstück, oder zumindest eines der Herzstücke, ist das Interview, das die Elisabeth Diebold mit Otto Laske gemacht hat. Otto Laske ist ein hier in Deutschland nicht sehr bekannter, aber nichtsdestotrotz meines Erachtens sehr spannender Entwicklungspsychologe, der in Boston, in Harvard studiert hat und auch in Boston lebt und dort ein eigenes Institut hat. Und der hier ein Gespräch mit der Elisabeth Diebold gemacht hat, der mir den Titel gegeben hat, Rationalität ist nicht, was du denkst. Und im Untertitel die Dialektik menschlichen Wachstums. Und sein Grund, ich meine, er sagt sehr viel da drinnen, aber sein Grundpunkt ist einfach, dass wir unsere Tiefe und auch unsere intuitive, gefühlte Tiefe nur mit der Entwicklung unseres kognitiven Verständnisses entwickeln können. Das ist hier, wie er sagt, und er hat hier auch ein sehr dialektisches Verständnis, man muss auch dazu sagen, er hat in Frankfurt studiert, auch wenn er in Boston ist, ist einer noch ein direkter Schüler von Adorno, insofern auch eine Fortentwicklung der Frankfurter Schule, insofern auch sehr auch in dieser mitteleuropäisch-kritischen Philosophietradition stehend. Und wie er hier einfach beschreibt, und er hat auch ein tiefes spirituelles Verständnis, muss man auch dazu sagen, dass all das wirklich zusammengehört, dass wir unsere Intuition und unsere Kognition gemeinsam entwickeln müssen. Und er sagt das irgendwo auch wahnsinnig gut, wo er schreibt, unser kognitiver Entwicklungsstand entscheidet über die Art unserer Spiritualität. Das muss man sich auch mal zergehen lassen. Er sagt auch noch mehr darüber, aber zu sehen, unser kognitiver Entwicklungsstand, also unsere Fähigkeit wirklich, uns auf die Welt einzulassen, ein tiefes Verständnis der Welt zu bekommen, in all ihrer Komplexität, in dem, dass wir wirklich in einer großen globalen Welt sind, dass wir 100, 200.000 Jahre menschliche Geschichte hinter uns haben, dass wir die verschiedensten Denksysteme, mythischen Hintergründe, kulturelle Zusammenhänge haben, die alle irgendwie in uns sind und die natürlich auf eine andere Weise in uns sind, wenn wir auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass die Art und Weise, wie wir ein Verständnis davon entwickeln, dass unsere Spiritualität bedingt. Und man kann es auch so einfach so sagen, und viele würden dem wahrscheinlich zustimmen, dass ein Neugeborenes, das einfach auf die Welt kommt und in, so sieht es zumindest von außen aus, wir können uns ja nicht erinnern, in dieser staunenden Gegenwart ist, die noch ungetrennt von, ich sag's mal so, kosmischem Ganzen steht, wo, das ist ja das, was unter anderem Kindergesichter oder das Gesichter von Neugeborenen so schön macht. Du siehst, ich hätte fast gesagt, du siehst die Trennung noch nicht, aber ich würde noch mehr sagen, du siehst noch die Nicht-Trennung. Es ist mehr als nicht die Trennung sehen. Du siehst die Nicht-Getrenntheit oder man meint es zumindest wahrzunehmen, um das vorsichtiger zu formulieren. Da kann man schon sagen, das ist eine tiefe Spiritualität und das hat was unheimlich Berührendes. Also das kennt jeder von uns und das ist nicht nur, glaube ich, der Kindergesichtreflex, der biologisch uns eingebaut ist, dass wir auf Kindergesichter sympathisch reagieren, sondern da ist auch eine andere Reaktion drauf. Das ist was tief Spirituelles. Eine Spiritualität von jemandem, der weise ist, weil er sich kennt, seine Schattenseiten oder ihre Schattenseiten, seine Stärken, sein Eingebundensein in ein Beziehungsnetz, das Eingebundensein dieser Beziehungsnetze in ein Weltganzes. Wer all dieses versteht und sich von diesem auch nicht abtrennt, sondern als Mensch, als verständiger Mensch, hier eine nicht getrennte Weise der Begegnung ermöglicht, das ist eine andere Form von Spiritualität und die hat was damit zu tun, ja, dass jemand erwachsen geworden ist.
Wie du das so beschreibst, da gewinnt für mich auch der Begriff der Dialektik nochmal eine ganz andere Intensität, würde ich es fast nennen, weil Dialektik, das klingt immer so wissenschaftlich, geradlinig und auch ja sehr unprätentiös, aber wenn man mal hineingeht, was Dialektik wirklich bedeutet, dieses Ringen zwischen Unterschiedlichkeiten zum Beispiel, weil selbst das ein Säugling in seiner Ungetrenntheit, in dieser natürlichen spirituellen Unschuld, ist schon in diesem Prozess des Ringens. Also wenn man mal ein Baby hat schreien hören und nicht weiß, was dieses Baby möchte, das ist vielleicht so der erste ringende Kontakt wirklich mit der Welt. Und wenn man sich dann überlegt, was aus diesem ersten Ringen wird, wenn man sich als normaler Erwachsener zum Beispiel hier in unserer westlichen Kultur sozialisiert und lernt, hier lebensfähig zu werden, was das für ein Weg ist. Also ich bekomme da eine richtige Gänsehaut, wenn ich versuche, das so zu erfassen, weil der Prozess als Ganzer, der rinnt einem ja durch die Finger, wenn man erwachsen ist. Man kann es dann im Rückblick sich wieder einordnen, aber dass im Prinzip jeder Schritt zu mehr Gefühlsintensität, zu mehr geistiger Reife, dass das immer ein wahnsinniger Kampf ist, etwas hinter sich zu lassen, was vielleicht nicht mehr hinreichend ist, und sich gleichzeitig hinauszulehnen in etwas, was man noch nicht kennen kann. Das ist menschheitsgeschichtlich einfach, das haut einen um.
Absolut. Und ein Neugeborenes ringt ja auch, sonst würde es sich ja nicht irgendwohin entwickeln. Ich bin ja unter anderem auch ein YouTube-Fan, weil es auf YouTube so ungemeine Schätze zu finden gibt, neben all dem anderen, was man dort auch finden kann. Und ich habe heute ein YouTube-Video gesehen, das habe ich, glaube ich, 5-mal gesehen. Ich habe es auch auf Facebook gepostet und vielleicht sollten wir es auch auf unsere Radio-Website auf Facebook nochmal posten, weil es so eindrücklich zu dem spricht, was du gerade gesagt hast. Da hat ein holländischer Künstler seine Tochter mit kurzen Videosequenzen aufgenommen. Und zwar jede Woche einmal vom 0. Lebensjahr bis zum 13. Lebensjahr. Zusammengebracht auf eine Videosequenz von 3 Minuten 30. Du siehst dieses Gesicht von diesem Neugeborenen in diesen 3 Minuten 30 Sekunden sich entwickeln zu diesem Kind, das es wird, zu diesem älteren Kind, bis zu diesem jungen Jugendlichen, dieser jungen Lady, die da am Schluss rauskommt. Und du merkst, wie Welt in dieses Gesicht reinkommt, also Welterfahrung, wie auch ein Selbstbewusstsein sich hier findet. Und du siehst die Dialektik irgendwo, dieses entwickelnden Ichs, dieses kleinen Ichs, und merkst, wie etwas von dieser kindlichen Unschuld auch diese Unschuld verliert und wie auch hier diese Möglichkeit da ist, daraus wieder Weisheit zu kriegen. Der macht auch dieses Videoprojekt weiter. Also der hat es jetzt mal so ins Netz gestellt, steht am Schluss to be continued. Also der hat das wahrscheinlich noch länger vor. Und da ist diese Entwicklung, die du beschreibst, einfach unheimlich intuitiv wahrnehmbar. Und insofern fand ich es auch spannend und unserem Thema, weil hier etwas, was wir jetzt versuchen, verständnismäßig, also denkend nachzuvollziehen, dadurch, dass es in diesen Zeitraffer gestellt worden ist und du diesem Kind im Reifen zuschauen kannst, es deine Intuition berührt. Also, wow, ich sehe was sich hier entwickelt. Das ist nicht nur ein kognitives Verstehen, sondern es ist ein intuitives Erkennen, wie hier jemand zum Mensch wird, also sich als Mensch entwickelt.
Ja, es ist interessant, weil in diesem Wow der Berührtheit im Herzen, das funktioniert nur, wenn ich auch wirklich verstehe, was ist da passiert vor meinen Augen. Und ich finde auch da gewinnt der Begriff Intuition in der heutigen Zeit eine ganz neue Schärfe, an die er sich auch über sehr viele historische Irrungen und Wirrungen herangerobbt hat. Weil, ja, wenn ich so zurückdenke, durch die Postmoderne hat ja gerade so die Idee des intuitiven Verstehens in Abgrenzung von einem eher nur denkenden Verstehen auf einmal eine ganz neue Bedeutung erlangt, weil man gemerkt hat, dass unsere Gefühle wahnsinnig wichtig sind und aber auch gleichzeitig so den Weg ebnen zu irgendeinem höheren Verständnis. Aber was dieses höhere Verständnis sein könnte, das ist für meine Wahrnehmung lange Zeit eher im Nebulösen eigentlich geblieben und man ist eher dazu übergegangen, einfach das Gefühlige der Intuition überzubewerten. Und dann kommt auf einmal die Neurowissenschaft mit ihren neuesten Erkenntnissen daher und fängt an, uns zu zeigen, wie unser Gehirn funktioniert. Und dass das, was wir als so eine neue Form des reinen Wahrnehmens, als Intuition benannt haben, so rein gar nicht ist, weil irrsinnig viele Verschaltungen in unserem Gehirn es eigentlich nur möglich machen, dass wir es so wahrnehmen können. Das ist ja auch erstmal so ein richtig erschütterndes, Paradox, wenn man sich das nur mal auf der Faktenebene heranholt.
Ja, gerade über den Begriff der Intuition ist mir jetzt im Laufe der letzten 3 Monate an der Arbeit an diesem Magazin eigentlich sehr viel zusätzlich klar geworden. Es gibt ja so einen Satz, den ich öfters schon in Vorträgen verwendet habe, weil er auch so eindrücklich ist, um Intuition von Intuition zu unterscheiden, nämlich dass Intuition was ganz Tolles ist. Dass es aber den Unterschied gibt zwischen der Intuition eines Taschendiebes und der Intuition eines Buddha. Beides ist Intuition, nur die Welt eines Taschendiebes ist radikal kleiner als die eines Buddha. Das sagt schon mal sehr viel, und das ist etwas, was mir immer wieder zu denken gibt. In den Gesprächen und auch in dem Nachdenken über unser Thema ist mir auch sehr bewusst geworden, dass er interessanterweise, und das ist statistisch wirklich belegt, so gut wie alle kognitiven, wissenschaftlichen Durchbrüche, so gut wie alles, weiß ich nicht, aber die Großzahl dessen primär intuitive Durchbrüche sind. Das heißt, große wissenschaftliche Erkenntnisse, da gibt es Umfragen einfach von Wissenschaftlern und Studien, wie kamen sie denn zu ihrer Einsicht? Und die große Mehrzahl bringt, dass die Einsicht primär als Intuition kam und dann kam die analytische Arbeit, das irgendwie gedanklich nachzuvollziehen, zu untermauern oder zu bestätigen oder wie auch immer. Und hier reden wir wirklich von Hardcore-Wissenschaft in allen ihren Varianten. Das heißt, in der Hardcore-Wissenschaft ist eines der primären Erkenntnismodi die Intuition.
Um vielleicht das Paradox noch voller werden zu lassen, diese Hardcore-Wissenschaft ist ja auch von einer totalen Leidenschaft getrieben. Genau. Das muss man ja auch mal sehen. Also wenn ich mir vorstelle, gerade zum Beispiel Wissenschaftler, die so Laborforschung betreiben, wo es Millionen Möglichkeiten des Misslingens gibt, da braucht man einfach ein unwahrscheinlich großes Herz, um am nächsten Morgen den nächsten Versuch zu machen. Und man braucht wirklich dieses, ja, aus Liebe zum Wissen wollen getrieben sein, um nicht irgendwann aufzugeben, wenn man wieder etwas nicht herausgefunden hat.
Ja, und dann zu sehen einfach, wie sich Intuition angetrieben auch von dieser Leidenschaft, die auch eine Leidenschaft des Wissens ist, also des Wissenwollens ist, sich entfaltet. Und für mich war auch in dem Beitrag, den ich in dem Magazin geschrieben habe, so eine der Leitfragestellungen eigentlich diese Entwicklung der Intuition. Und so die Frage, welche Rolle hat eine Intuition in einer Welt, die so komplex ist wie unsere Welt, dass wir sie eben, dass wir einfach auch wirklich unsere Intelligenz und unsere Bildung brauchen, um sie überhaupt nachvollziehen zu können. Hat das überhaupt noch eine Relevanz oder müssen wir einfach sagen, okay, Intuition war es mal, jetzt müssen wir uns halt dem Ganzen denkend begegnen. Und ich habe das dann auch in dem Artikel so sich entwickelnd aufgebaut. Also ich habe wieder bei einer meiner Videoleidenschaften angefangen, weil ich in den letzten Monaten einfach aus Interesse mir so viel Videos über Gorillas, über Schimpansen und ihre Verwandten angesehen habe, weil es da einfach so viel zugegen gibt und weil auch es was ganz anderes ist, denen über Video zusehen zu können, als jetzt irgendwelche intelligenten Bücher drüber zu lesen, weil du hier eine intuitive Einsicht hast. Und diese Tiere haben mich sehr berührt, auch mit ihrer unter Anführungszeichen Menschlichkeit, weil ich wirklich hier entdeckt habe, dass viele Qualitäten, die wir menschlich nennen, im Umgang und auch mit der Beseeltheit diese Gorilla im Umgang überhaupt uns nicht nachstehen. Aber hier zu sehen, wie diese Tiere einfach eins sind mit ihrer Gruppe, mit ihrer Umwelt und ganz aufgegangen in einem intuitiven Lebensverhältnis. Und dann so die menschliche Geschichte nachgehend, wie der große Bruch zwischen dem, was Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen ausmacht und uns, zumindest eine Bruchstelle, die man hier feststellen kann, einfach die Erfindung der Sprache ist. Und wie auf einmal sich eine symbolische Realität dazuschiebt in unsere Realität und wie auf einmal hier etwas reinkommt, was ein Riesengewinn ist, aber gleichzeitig auch etwas Unmittelbares verloren geht und wie sich das entwickelt, wie wir unsere ganzen Geschichten, die wir anfangen uns zu erzählen, all diese Mythen, all diese großen Geschichten und wie das zu ganz großen mythischen Weltbildern werden, die immer mehr Teil unserer Wahrnehmung werden, bis sie unsere unmittelbare Wahrnehmung mindestens gleichberechtigt gegenüberstehen, weil wir tief in dieser mythischen Realität stehen, die eigentlich eine Realität von Geschichten ist, bis das dann kippt in philosophisches Verständnis und dann nochmal kippt in wissenschaftliches Verständnis. Und einerseits ist es ein unheimlicher Zugewinn, weil die Welt wird immer größer. Die Gorillas, die leben nur auf diesem Berg in Ruanda und haben von unserem Globus überhaupt keine Ahnung. Ich meine, das ist ganz toll, wie sie dort sind, aber sie haben wirklich, sie haben das und das ist ihre Welt. Und wir haben uns so viel einfach gedanklich erschlossen. Und dann zu sehen, dass wir einerseits diesen Zugewinn haben, aber auch andererseits diese Entfremdung haben. Und also ein Punkt, der für mich da wichtig ist der französische Rationalismus des 17. Jahrhunderts, wo ich ein Zitat reingebracht habe von dem französischen Philosophen René Descartes, der beschreibt, dass Tiere wie Maschinen sind, aus kaltem Metall, gefühlslos, die man beobachten kann wie Uhrwerke und all das, wo ich dann dazu schreibe, man muss schon sehr entfremdet von seiner eigenen Intuition sein, um überhaupt so denken zu können. Aber zu sehen, diese Widersprüchlichkeit und dann zu sehen, wie wir als Menschen oder im menschheitsgeschichtlich immer darauf reagiert haben, wie wir romantische Systeme entwickelt haben, die versucht haben, sich wieder intuitiv auf das Leben einzulassen und wie dieses große Hin und Her ist, bis zu dem Punkt, und den finde ich auch sehr spannend, weil das so aktuell ist in der aktuellen spirituellen Debatte, nämlich das, was so populär in vielen Kreisen ist, die Gaia-Spiritualität, die Erde fühlen können, die Erde wahrnehmen können. Und da ist was Wunderschönes dran, dass die Erde eben nicht nur dieses technische Ding ist. Eigentlich fällt mir gerade ein, ist das Gegenteil von, genau das Gegenteil von dem, was der Descartes gedacht hat, dass die Erde eben keine Maschine ist oder irgendwas, das ist ein lebendiges Atmen des Ganzes, mit dem wir in Beziehung sein können. Und dieser wunderschöne intuitive Bezug, den wir hier entwickeln können, aber gleichzeitig zu sehen, wie viel Kognition es braucht, wie viel Intelligenz es braucht, die Erde überhaupt wahrnehmen zu können. Kein Mensch hat die Erde je gesehen. Es gibt nur Menschen, die erzählen uns, dass diese Bilder, die wir auf unseren Computerbildschirmen sehen, vom Kosmos, irgendwie vom All aufgenommen sind und unsere Erde darstellen. Aber kein Mensch hat sie gesehen. Das ist eine unheimlich intelligente Kognitionsleistung, uns vorstellen zu können, dass das die Erde ist oder sie als diese wunderschöne blaue Kugel vorstellen zu können und zu sehen, wenn uns das gelingt, kommen zwei Ebenen zusammen, nämlich ein tiefes empathisches Verbinden mit dieser Erdkugel, aber auch ein tiefes kognitives Verständnis, dass es diese Erdkugel überhaupt gibt.
Das empathische Empfinden, das finde ich ein wunderbares Stichwort, weil gerade beim Begriff der Empathie ist man ja geneigt, sofort rein an Fühlen zu denken, an die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sich mit ihnen zu verbinden. Aber wenn man sich mal anschaut, wie Empathie sich überhaupt in uns entwickeln konnte, dann kann man auch da wieder sehen, wie viel Denken damit im Spiel war. Also der amerikanische Soziologe Jeremy Rifkin zum Beispiel, der hat eine wunderbare Kulturgeschichte geschrieben, die empathische Zivilisation, in der er wirklich über die Jahrhunderte darlegt, wie sich unsere Fähigkeit zu fühlen, erstmal uns selbst zu fühlen und dann im weiteren Verlauf eben uns vorstellen zu können, was andere fühlen und dann uns damit auch noch wirklich verbinden zu können. Hat er mal so analysiert, wie es dazu gekommen ist. Und wenn man sich das genau betrachtet, dann ist das ja auch wieder nichts, was wir aus uns als Individuen heraus entwickeln können, sondern es braucht immer schon ein Gegenüber, auf das wir uns beziehen können. Und in dieser Bezugnahme ist immer auch ein Sehen des anderen und irgendeine Form des Kontakts. Man kann sagen, ein Dialog, ein Austausch. Und dass andere uns überhaupt nahe kommen können, das bedarf total vieler äußerer Voraussetzungen. Weil wenn wir unsere animalischen Wurzeln zurückerinnern, dann sind wir wieder bei der Möglichkeit zu fliehen oder zu bleiben. Und das ist schon das Verhaltensrepertoire. Und aber in dieser Fähigkeit, da sind wir auch wieder bei der Sprachentwicklung, die du vorhin schon ins Spiel gebracht hast, überhaupt in dieser Fähigkeit des Austauschs ist dieses Moment, dass ein Reifungsprozess überhaupt erst möglich werden kann. Weil ansonsten wären wir beiden hier noch ähnlich wie die Gorillas, die aus so einer ganz natürlichen Fürsorge heraus vielleicht für die Nachkommen sorgen. Aber das können wir dann in 200 oder 300 Jahren noch genauso machen und wir könnten nicht mehr.
Exakt. Ich meine, der Rifkin, den du ja auch in deinen Artikel sehr einfließen lässt, das ist ja auch wirklich ein sehr spannendes Buch, auf das du dich da beziehst. Die empathische Kultur nennen wir das.
Zivilisation.
Die empathische Zivilisation. Weil er ist ja eigentlich eher ein politischer Denker als ein spiritueller Denker. Er ist eigentlich ganz und gar ein politischer Denker und kein spiritueller Denker. Darin ja auch den Zivilisationsfortschritt sieht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, unsere Empathiefähigkeit, das heißt unsere Fähigkeit, uns wirklich aufeinander zu beziehen, unsere Fähigkeit, miteinander Bezüge aufzubauen, also wirklich menschliche Bezüge, wo wir uns gegenseitig als Menschen wahrnehmen und nicht als instrumentelle Objekte, dass das eigentlich der wahre Zivilisationsfortschritt ist. Und dass, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine progressive Gesellschaft entwickeln, wir wahrscheinlich darüber nachdenken müssen, wie gelingt es uns als Menschen zu entwickeln, aber auch unsere Systeme zu entwickeln, also die Systeme, in denen wir uns entfalten können, so dass sie eine Unterstützung für unsere Empathiefähigkeit sehen. Und dann genau das, was du ja kurz angezeigt hast, dass die Empathiefähigkeit menschheitsgeschichtlich wirklich etwas ist, was eben in unserem Stamm anfängt, wo wir Empathie für unseren Stamm und unsere direkt empfundene Umgebung haben, sich ausweitet auf Nationen, Völker, auf mythische Identitäten wie Christenheit oder all diese Identitäten, und wir doch jetzt in einer kulturellen Stufe angelangt sind, wo zumindest es so angesprochen wird, dass wir eine empathische Beziehung zueinander als Menschheit entwickeln können, wobei dann auch solche Technologien wie Internet, wo wir auf eine ganz radikal neue Art und Weise wirklich direkte Beziehungen vernetzt haben können, vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten mit sich bringen. Aber zu sehen, auch von einer progressiven Spiritualität her gedacht, dass hier genau diese Empathieentwicklung, die der Rifkin hier anspricht, vielleicht einer der Kernlinien dessen ist, was Menschheitsentwicklung im positiven Sinn ausmachen kann.
Da schwingt auch schon wieder so ein spannendes Paradox mit, weil im Kern sich Zivilisation als ein empathisches Projekt vorzustellen, versucht eigentlich eine Synthese auf einer höheren Ebene wieder. Wir sind so dieser natürlichen Unschuld des Rousseauschen Naturzustandes, sind wir entwachsen, und der ganze weitere Weg ist erstmal vordergründig durch ein Ringen um neue Erkenntnis bestimmt, und gleichzeitig dieses Ringen, auch der Schmerz, der Wahrnehmbare, der damit manchmal verbunden ist, lässt uns in unserer Tiefe wieder nach einer höheren Harmonie streben. Und das finde ich auch irgendwie so schön an dem Begriff Empathie, weil er nicht versucht, Differenzierung zu tilgen, sondern Empathie ist immer die Bezugnahme zwischen etwas und hält immer auch einen Zwischenraum zwischen Verschiedenem im Spiel. Vor längerer Zeit wäre es nicht vorstellbar gewesen, dass Nationen nicht mehr einfach Kriege miteinander anfangen. Darüber konnten wir uns hinaus entwickeln. Da entstehen Verständnisräume. Und so ist es auch im Individuellen. Wir betrachten Menschen natürlicherweise nicht, oder zumindest wenn man hier in einem sicheren Land aufgewachsen ist, betrachten wir andere Menschen nicht als erstes als natürlichen Feind, sondern wir haben die Fähigkeit, in so einer offenen Zugewandtheit uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Und in dem Sinne, denke ich, ist Empathie einfach eine sehr hohe Fähigkeit der reflektierten und emotionalen Bezugnahme. Und das ist etwas, ja, da sind wir wahrscheinlich gerade erst dabei, es überhaupt zu lernen. Denn so stark, wie ich Rifkins kulturhistorische Betrachtung finde, und sie ist absolut schlüssig, weil wir können ja in uns selbst wahrnehmen, dass wir eine Zugewandtheit zur Welt und zu anderen Menschen in uns entfalten können. Und gleichzeitig stellt uns das natürlich trotzdem vor die große Frage, warum ist in dieser Welt noch so vieles verquer? Warum gibt es an so vielen Orten immer noch Krieg? Warum gibt es Ungerechtigkeiten, die uns berühren? Und wie gehen wir damit wieder aus dieser Fähigkeit, sowohl denkend darauf zuzugehen, als auch es in uns als Gefühl wahrzunehmen? Wie können wir damit umgehen? Weil das ist letztlich, Gefühle nimmt man leicht als gegeben, aber wenn wir nicht auch aus dem, was wir empfinden, zum Beispiel aus dem Schmerz, den wir wahrnehmen können, irgendeine Form des Wollens, vielleicht sogar das wirklich besser machen Wollens entwickeln, dann haben unsere Gefühle überhaupt keinen Sinn.
Nee, das stimmt absolut. Bezüglich den Gefühlen, die du ansprichst, für mich auch ein Schlüsselerlebnis in der ganzen Arbeit an dieser Ausgabe von Evolve war in dem Interview, das ich mit Joachim Galuska gemacht habe, wo Joachim Galuska, der Chef der Kliniken Heiligenfeld, der in Deutschland auch wirklich einiges bewegt, also diejenigen, die vielleicht wissen, dass er auch diesen Kongress für Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung letztes Jahr in Heiligenfeld gemacht hat, mit wirklich ganz hochkalibrigen Menschen und einer Größe von 1000 Leuten, der hier in diesem Feld von evolutionär integralem Denken wirklich ein ganz spannender Mensch ist. Der hat in diesem Interview, das ich mit ihm geführt habe, den Titel Offenheit des Lebens gegeben haben, habe ich ihn gefragt über das Verhältnis von Denken und Fühlen. Und dann hat er mich darauf hingewiesen, dass es eigentlich um was Drittes geht. Und er hat sich hier sehr auf Rilke bezogen, also auf den Dichter Rilke, und er sprach vom Spüren als Erkenntnisform und hat dieses Spüren dem Fühlen entgegengesetzt. Und er bringt es in dem Interview auch rein, sehr bewusst auch als Psychologe und Psychotherapeut, der er ja ist, reingebracht, dass Fühlen ja oft was Selbstbezügliches ist. Während Spüren eigentlich das Spüren von etwas ist. Das Spüren hatte vielleicht auf einer anderen Ebene was mit dem Empathiebegriff zu tun, den du reingebracht hast. Wenn du einfach spürst, dass du in der Welt bist, wenn du das wirklich spürst, wenn du dein in der Welt sein spürst, dann spürst du die Welt. Das heißt, da ist ein Bezug da und er versucht das irgendwie herauszuarbeiten. Und wir hatten hier auch ein interessantes Gespräch, weil er eben aus der Perspektive des Psychotherapeuten und ich mehr aus der Perspektive des Philosophen sprechend, er sehr dieses Spürende in der Welt sein, das alles Denken übersteigt, in den Mittelpunkt stellt. Und das fand ich unheimlich spannend, einfach zu sehen, dass das, was wir gedanklich R und B greifen können, immer nur ein Ausschnitt dessen ist, was wir spürend erfassen können.
Das Schöne ist auch bei diesem Spürbegriff, diese ausholende Bewegung, die einfach da drin steckt. Weil wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist man, wenn man sich fragt, was macht denn so einen gesunden menschlichen Innenraum aus, dann ist man nicht mehr bei so einer Idee von Heilung, die sich alleine nur in mir vollziehen könnte, sondern ich bin sofort als Individuum in so einer Bewegung in die Welt auszugreifen und merke, dass ich, wenn ich mich auf mein Individuumsein zurückziehe, dass ich dann aus der Welt herausfalle. Und wenn ich aber dieses Spüren so annehme als Möglichkeit, dass ich dann zur prallen Weltmöglichkeit werde, und das ist irre.
Da beziehst du natürlich das Spüren auf eine ganz eigene Dimension nochmal, weil das find ich spannend. Ich glaube allerdings, dass er dir da auch ganz zustimmen würde, dass du nicht nur die Welt, wie sie ist, spüren kannst, wenn ich dich richtig verstanden habe, sondern auch die Welt in ihrer Möglichkeit.
Absolut, weil das ist ja das Spannende. Heilung als Begriff zum Beispiel ist eigentlich eher eine Form des Reparierens. Dinge wieder so machen, dass sie ganz sind. Wenn ich aber davon ausgehe, dass wir schon ganz sind und in dieser Ganzheit denkend und fühlend uns in die Welt ergießen können, das ist eigentlich der Beginn von wirklicher Entwicklung. Und auch der frei, überhaupt der Möglichkeit, frei zu sein dafür, sich wirklich zu entwickeln.
Und was du damit ansprichst, ist natürlich, dass dieses sich spürende Hineinlehnen ins Mögliche, das verlangt ja auch eine tiefe Wahrnehmung des Möglichen. Und da ist eine andere Verbindungslinie, wo wir gesagt haben, dass Intuition und Intellekt, Intuition und Kognition sich immer parallel entwickeln, dass es einfach auch eine gewisse geistige Reife braucht, um Möglichkeiten wahrnehmen zu können.
Sonst wäre man einfach nur naiv und würde darauf warten, was sich vielleicht entfaltet oder könnte noch nicht mal wahrnehmen, wenn sich etwas entfaltet, weil man den Unterschied nicht greifen kann.
Um das wieder einfach anschaulich zu machen, so sehr man berechtigterweise Babys oder Gorillas in ihrer intuitiven Präsenz und im intuitiven Miteinander und auch in dieser Beherztheit, in der sie hier sind, bewundern kann und bewundern soll, ist es offensichtlich, dass sie Möglichkeitsräume, die wir wahrnehmen, so nicht wahrnehmen können.
Mir kommt da auch so dieses, wie Freude sich unter dieser Perspektive zum Beispiel verändert. Freude kann, wenn man sie als statisches Phänomen betrachtet, ich freue mich über etwas, dann kann das ein Vorgang sein, der sich in unserem Leben wiederholt und uns vielleicht sogar abstumpft. Aber wenn man für diese Wachstums- und Entfaltungsdimension ein Gespür hat, dann wächst im Prinzip die Freude, die man selber wahrnehmen kann, exponentiell mit der Weite, in die man sich hinauslehnen kann.
Und da bist du mittendrin in einem Weltverständnis und auch in einem Verständnis vom Menschsein, das intuitive Tiefe verlangt und insofern aus meiner Sicht tief spirituell ist, das aber auch verlangt, dass wir uns wirklich mit unserem Menschsein und mit allen unseren Fakultäten auseinandersetzen. Das heißt, dass wir auch wirklich verstehen wollen, wer wir sind, verstehen wollen, was uns ausmacht, verstehen wollen, was die Welt ist, verstehen wollen, was unsere Geschichte ist, verstehen wollen, was unsere Psychologie ist, was unsere Sozialpsychologie ist, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und insofern ist das ein Ausdruck, der, ich glaube, im Zentrum eines Anliegens einer progressiven Spiritualität steht, eben diese zwei Dimensionen wirklich auf einer Ebene miteinander verwirklichen zu können, die beiden Rechnung trägt. Und das ist auch etwas, was ich an der Arbeit dieser Ausgabe vom Evolve Magazin über Weltinnenraum wirklich auch in der Auseinandersetzung mit den ganzen Autoren, und wir haben viele Autoren, viele Artikel hier überhaupt nicht erwähnt, die hier ihre Perspektiven hier mit einbringen, gelernt habe, was für auch eine noble Aufgabe das ist und auch wie delikat es ist, weil man in alle Richtungen permanent ausrutschen kann. Und wenn man unsere menschliche Geschichte ansieht, wir auch immer wieder permanent in die eine oder andere Richtung ausrutschen, und unsere Geschichte genau darin besteht, wenn wir ausgerutscht sind, wieder aufzustehen und trotzdem weiterzugehen und zu sehen, dass es trotzdem möglich ist, unsere seelische Tiefe hier zu entwickeln, aber auch hier unser Weltverständnis zu entwickeln, um hier vielleicht mit Rifkin gesprochen, die Grundlagen für eine empathische Kultur miteinander entwickeln zu können. Und als solches verstehe ich auch dieses Heft als einen Beitrag, hier einen Baustein für so eine Kultur liefern zu können, einfach damit es uns allen Nachdenkmaterial gibt. Nicht nur Nachdenkmaterial, auch Nachspürmaterial, sowohl als auch Nachdenkmaterial und Nachspürmaterial, weil wir unsere menschlichen Fähigkeiten hier schärfen können und müssen. Und wenn das mit einem Heft wie Evolve nur zu einem kleinen Ansatz gelingt, dann hat es seine Mission erfüllt. Also das ist das, was ich eigentlich möchte von diesem Heft.
Man fühlt sich fast geneigt, dem Kantschen habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, noch ein habe den Mut, auch deine Gefühle zu erkunden und dann zu schauen, was aus beidem zusammen werden kann. Und das ist wirklich eine so große Frage, dass es sich lohnt, da einzutauchen. Und so toll das Heft auch ist und so viele Informationen das Heft auch gibt, das ist ein Anfang. Ja. Also wir sind wirklich wieder wie die Pioniere, die mit der Taschenlampe am Rand der Welt stehen und versuchen auszuleuchten, wo geht es da weiter.
Ja, absolut. Ich würde gern auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einladen, sich an dem Gespräch hier mit uns zu beteiligen. Wir haben nur ein paar Themen angerissen von dem, was diese Arbeit an diesem Heft ausmacht und auch was wir uns dazu gedacht haben. Aber es ist auch klar, dass das gar nicht die Zeit dafür ist, wirklich da in alles reinzugehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Sie dazu einen Beitrag haben, Sie können uns telefonisch erreichen in Deutschland unter der Einwahlnummer 0892 203 1640, in der Schweiz 043 508 03 89 und in Österreich 072 088 08 77. Wenn Sie sich eingewählt haben, braucht es noch einen Einwahlcode, der wäre 1899 747. 1899 747, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann, wenn Sie bei uns dann in der Konferenzschaltung sind, können Sie noch zeigen, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Das ist die Tastenkombination Stern 2. Dann sehen wir Sie hier am Computer und sehen Ihre Telefonnummer, und dass Sie sich zu Wort melden wollen, dann können wir Sie freischalten. Also am Schluss noch Stern 2. Wie immer können Sie natürlich auch eine E-Mail schreiben an radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Wir haben auch schon ein paar E-Mail-Fragen hier. Ich möchte gern die erste hier vorlesen. Da schreibt die Hörerin: Liebe Freunde, das ist ein besonders fließender Dialog mit so vielen Leuchteinsichten. Sehr schön. In mir regt sich durch euren Dialog noch die Frage nach dem Tiefsinn. Sorgt das Denken dafür? Wenn ja, wie können wir uns zu mehr Tiefsinn entscheiden?
Also allein bei dem Begriff, da geht mir das Herz auf. Weil schöner kann man eigentlich die Dimensionen nicht zusammenbringen. Die Tiefe, die man vielleicht auch versuchen kann, denken zu ertasten, aber die wir wohl häufig wirklich in der Tiefe unseres Herzens wahrnehmen. Mhm. Und gleichzeitig aber die Sinnfrage, die wir eben doch eher über das Ausgreifen im Denken beantworten können. Und ich glaube, wenn man sich alleine, und das Wort ist in diesem Sinne vielleicht ein tolles Mantra, indem man sich wirklich Tiefe und Sinn immer wieder zusammen in sich holt und aus sich herausholt, kann man, glaube ich, spüren, was für Qualitäten sich da durch einen selbst gerade entfalten können in dieser lebendigen Verbindung.
Ja, und überhaupt auch der Frage nachzugehen, was denn Tiefsinn sei. Weil das ist natürlich verbunden mit der Frage, was denn die Tiefe des Lebens ausmacht oder was denn die Tiefe des Geistes ausmacht. Und auch da zu sehen, da haben sich sehr tiefe Menschen sehr tiefe Gedanken dazu gemacht und sich mit diesen Menschen einzulassen, sei es mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder sei es mit ihnen auch über ihre Bücher in Dialog zu kommen, in welcher Form auch immer, ist etwas, das sowohl unser Denken als auch unsere Intuition als auch eben in der Verbindung unseren Sinn für Tiefe erweitert. Aber auch hier, weil das ist ja die Entwicklung unseres Innenraumes, also unseres Weltinnenraumes, das, was wir denken können und was wir wahrnehmen können, was wir empfinden können, was wir fühlen können und was wir als Intuition auch hier erhalten, das auszuloten, ja, auszuleuchten mit der Kraft unseres Denkens, mit der Kraft unserer Intuition und der Klarheit, erlaubt hier, ich nehme das Bild mal so mit der Taschenlampe, immer tiefer weiterzugehen und zu sehen, dass wir hier auch diese Innenwelt genau denkend, fühlend, intuierend und im Dialog stehend gemeinsam weiterentwickeln können.
Mir kommt da wirklich sehr stark, dass Tiefsinn nie etwas Gewesenes sein kann. Wir erleben sowas wie Tiefsinn immer nur, wenn wir ein Stückchen weitergegangen sind und dann völlig überrascht merken, wie tief kann man denn gehen? Wie viel Sinn kann denn etwas entfalten?
Noch eine Frage, die wir hier per E-Mail bekommen haben. Liebe Nadja, lieber Tom, während ich euch zuhöre, erlebe ich in mir, dass ich wahrscheinlich Denken, Fühlen und Intuition meist als entweder oder in mir wahrnehme, beziehungsweise recht linear betrachte. Doch wenn ich innehalte und mehr Raum mache, dann öffnet sich die Möglichkeit, dass alle drei Aspekte gleichzeitig präsent sein können. Doch diesen Raum in mir muss ich bewusst öffnen. Es scheint mir, dass wir hier nicht das eine gegen das andere abwägen sollten, sondern uns öffnen, dass eine gleichzeitig von allem uns zugänglich wird. Wie seht ihr das?
Absolut, absolut. Es ist, manchmal tendiert man ja dazu, und das ist einfach unserer Wahrnehmungsfähigkeit geschuldet, die halt doch häufig eher linear in einem Nacheinander wahrnehmen können, passiert, dass sich diese Unterscheidung als Trennung zwischen diesen Dimensionen einfach so zeigt. Aber wenn man wirklich in diesem Sinne, wie es auch Joachim Galuska mit dem Spüren in die Welt gebracht hat, einfach sich immer wieder versucht, in Erinnerung zu rufen, dass diese drei Dimensionen jederzeit wirksam sind, dann glaube ich, bewegt man sich da auch in der Wahrnehmungsfähigkeit und dann auch in der Verkörperungsfähigkeit immer mehr hinein.
Genau, weil eigentlich ist die Trennung ja das Künstliche. Die Hörerin hat es meines Erachtens wirklich sehr toll auf den Punkt gebracht, weil es oft wir machen so ein richtiges Dilemma draus. Und die Ironie ist, das Dilemma stimmt gar nicht. Und es ist eigentlich eine Befreiung, so nehme ich es zumindest wahr, zu sehen, dass das eine braucht das andere, aber wir können unsere Weisheit als Menschen, unsere Tiefe der Beziehung, unser Einlassen auf die Welt eigentlich nur in der Gleichzeitigkeit wirklich entwickeln. Das heißt, unser menschliches Reifen umfasst immer alle Dimensionen gleichzeitig. Sie gegeneinander auszuspielen, ist eine vollkommen künstliche Trennung, die auch ihre Berechtigung hat, weil man die verschiedenen Bereiche auch in ihrer Eigenheit verstehen muss oder wahrnehmen muss. Aber man darf dann noch nicht hängen bleiben.
Mir lag auf der Zunge zu sagen, dass es ab und zu die bewusste Differenzierung schon brauchen kann. Zum Beispiel, wenn ich ein heftiges Gefühl einfach verstehen möchte und ich es dem Denken anheimstelle, dann wird sich nicht nur mein Denken verändern, sondern auch mein Fühlen verändern. Und was noch viel wichtiger ist, meine intuitive Kapazität, künftig mich anders in die Welt hinauszulehnen, wird damit auch immens wachsen. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Nee. Und für mich ist es auch immer klarer, dass das wirklich der Kern einer zeitgemäßen progressiven Spiritualität ist. Oder das Anliegen dessen, was wir auch mit dem Evolve-Magazin versuchen zu machen oder auch mit unserer Arbeit in den Leiten Next, hier wirklich uns als Menschen zu bilden, in einer genau demgemäßen umfassenden Bildung. Das heißt, die ästhetische Bildung und die intellektuelle Bildung und die Bildung der Seele und die Bildung unserer Empathie, auch die Bildung unserer Wahrnehmung von Absolutheit, also von etwas, was die Welt übersteigt, das, was in der Mediation als Erfahrung gebildet werden kann. Das alles kann ein Ganzes ergeben. Und man muss nicht in irgendwelche regressiven Formen abgleiten, obwohl es auch kein Problem ist, mit sowas zu experimentieren oder zu spielen, aber es ist gut, am Schluss immer wieder auch zu sehen, okay, das ist eine Regression. Regression ist in sich auch nichts Schlechtes, wenn man sie bewusst macht und sagt, okay, mache ich, aber es ist eine Regression und jetzt versuche ich sie in dem Ganzen, das mir zur Verfügung steht, zu halten. Wenn wir das tun können, dann können wir wirklich einen Beitrag leisten, der für die Kulturentwicklung meines Erachtens so wichtig ist, weil ein Dilemma unserer Zeit sehe ich ja darin, dass die sogenannten Progressiven kein Verständnis für diese intuitive spirituelle Seite haben. Das ist die sogenannten Progressiven, die versuchen wirklich gesellschaftlich zu denken, die scheuen diese intuitive Seite wie der Teufel das Weihwasser. Und Menschen, die spirituell sind, sind eher konservativ oder apolitisch im Fehlen oder eher naiv politisch. Aber wir können uns weder die Naivität leisten, noch können wir uns diese ironische Distanziertheit, die eine ironische Herzenskälte ist, die du von vielen Menschen erlebst, die du merkst, die wollen was politisch, aber menschlich obsiegt diese ironische Kälte. Das kann es beides, oder das kann es alles nicht sein. Hier gibt es einen speziellen Beitrag und der kommt aus einem progressiven Verständnis von spiritueller Tiefe.
Mir kommt das, braucht unsere volle Leidenschaft, unser volles Wissen wollen und gleichzeitig diese volle Hingabe auch an das totale Nichts. Weil in diesem Spannungsfeld ist alles möglich.
Noch eine letzte Frage. Wie seht ihr den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Denken, Fühlen und Spüren und Intuition in unserem Handeln? Wie wird ein tieferes Spüren der Welt zu einem neuen Handeln in der Welt? Wie seht ihr da die Möglichkeit eines neuen Handelns?
Also ich denke, das ist ein sehr langsamer Vorgang. Unser Spüren oder Fühlen, das funktioniert immer sehr schnell, weil es so unmittelbar ist. Und selbst unser Denken ist eigentlich ein sehr schnelles Organ. Und ich glaube, aus dieser Art der Erkenntnis, die möglich wird, wenn Denken und Fühlen zusammenfließen auf eine intuitive Weise, wird sich erst nach und nach auch eine neue Handlungsfähigkeit realisieren. Weil wenn man wirklich versucht, diese Dimension einfach in sich auch als Mensch lebendig zu halten, dann entsteht ja auch eine Spannung. Und diese Spannung verändert unser Verhalten. Aber ich glaube, man kann nicht wie so ein theoretisches Konstrukt wieder sagen, das Handeln verändert sich dann da und dahin, sondern das ist was, was man auch wieder im Sinne von Joachim Galuska ganzheitlich erspüren muss, indem man versucht zu handeln.
Diese Frage erlaubt mir auch ein Geständnis zu machen, nämlich, dass wir in diesem Gespräch, aber eigentlich auch in der ganzen Arbeit an dieser Nummer eine Dimension unterschlagen haben, die eigentlich dazugehört, die wir meines Erachtens aus auch aus ästhetischen Gründen oder weil es so, wie wir es gehabt haben, als erster Schritt besser fassbar ist, ausgelassen haben. Und das ist die Dimension des Wollens. Die Dimension des Wollens gehört natürlich genauso zu dieser Innenwelt. Und diese Dimension des Wollens ist der Ausgang zum Handeln. In wirkliches Wollen zeigt sich im Handeln. Und all das, was wir besprochen haben, kann sich im Wollen formen und wird im Wollen zum Handeln. Und insofern kommt diese ganze Dimension noch dazu. Das, was wir beschrieben haben, ist sozusagen ein Ausleuchten dieser Innenwelt, ein wirkliches Eintreten in diese Innenwelt geht ohne Wollen nicht. Und insofern ist das auch ein Punkt, etwas anzusprechen, wo, glaube ich, noch zukünftige Ausgaben von Evolve auch noch weitere Schritte werden gehen müssen. Aber ich bin eigentlich mal happy über diesen Schritt und ich hoffe, dass die Menschen, die dieses Magazin lesen, wirklich auch so viel intuitive und intellektuelle Freude haben, wie wir es daran gehabt haben. Und das ist auch so anregend ist, wie es für uns war, an diesem Thema Weltinnenraum, Denken, Fühlen und Intuition mal 3 Monate intensiv arbeiten zu können. Wir sind am Ende unserer Zeit. Nadja, herzlichen Dank.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Um es einfach auch noch als Werbung zu sagen, man kann das Magazin natürlich kaufen, auf unserer Website bestellen oder am Kiosk. Und wir freuen uns sehr, dass es hier auch so dieses Zwischenspiel zwischen dem Dialog, den wir hier im Radio machen können und dem, was wir auch in Magazinform in Wolf bringen können, dass das wirklich, so hoffen wir zumindest, ein Beitrag zur Entwicklung einer progressiven spirituellen Kultur sein kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Einen schönen Abend.